Wir sind hier Wellen der Gänsehaut durchgezogen, rauf und runter, ich weiß nicht warum. Einfach dieses Loben Gottes, dieses Singen für ihn, habe ich dieses Jahr, oder wie soll ich mich ausdrücken, ist mir dieses Jahr irgendwo abhanden gekommen. Wir haben ein ziemlich stressiges Jahresende gehabt auf Arbeit und auch der Jahresanfang war hammerhart und ich habe jetzt hier so gesessen und ich habe gedacht, das ist wie so eine Schlingpflanze um mich gewesen, die alles abtötet. Selbst heute früh dachte ich eigentlich, Gott, ich habe eigentlich die ersten Monate mit dir dies Jahr gar keine Zeit groß verbracht, weil nur die Arbeitsplatz eins war und Arbeit und das erste Mal, seitdem ich in dieser Firma arbeite, ich war immer stolz drauf, wenn der Schlagbaum sich senkt, war die Firma weg. Und das war in den letzten Wochen nicht mehr der Fall. Ich habe nachts schlecht geschlafen, weil so viel Stress war. Und heute saß ich hier und bin eigentlich so beschenkt worden von eurem Lobpreis. Ich muss sagen, fantastisch. Das ist, Gott ist gegenwärtig. Gott verwirft uns auch nicht, weil wir manchmal denken, na, man hat keine Zeit mehr mit Gott. So habe ich gedacht und ich habe eigentlich gar kein Recht hier zu stehen und zu predigen, weil ich gar keine Zeit mit dir verbracht habe, Gott. Aber er weiß ja, wo wir leben. Er weiß ja, an was wir geworfen sind. Er weiß ja, was auf dieser Welt los ist. Und was auf dieser Welt noch losgehen wird. Ich möchte heute predigen um einen Bibelabschnitt aus der Offenbarung. Also das letzte Buch der Bibel. Und die Offenbarung ist schwer zu lesen, weil da Dinge auf uns zukommen, auf uns Menschen, die alles andere als schön sind. Die alles andere als erstrebenswert sind und die auch stellenweise uns Menschen Angst machen. Aber sind wir doch mal ehrlich, die Verhältnisse auf dieser Welt werden nicht besser werden. Wir als Christen wissen das. Es wird nicht besser werden. Wir sind privilegiert in unserem Land, dass wir wirklich in so einem Wohlstand leben und dass wir uns eigentlich auch keine Sorgen und Ängste machen brauchen, weil uns geht's gut. Wir haben ein gutes Sozialsystem, wir haben gute Krankenhäuser. Selbst wenn du in diesem Land nicht arbeitest, wirst du nicht verhungern. Aber es wird auf dieser Welt, wie die Menschheit sich das erdenkt, es wird auf dieser Welt keine besseren Zeiten kommen. Im Gegenteil, es wird schwerer werden. Und ich möchte einfach jetzt dieses Bibelstück lesen. Der steht in der Offenbarung 21, Vers 1 bis 7. Wer mitlesen möchte. Offenbarung 21, Vers 1 bis 7. Da schreibt Johannes, der sich da auf der Verbannung auf der Insel Patmos befindet, er schreibt, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen und es wird kein Tod, keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir, schreib es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Und er sagte auch, es ist vollendet, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Wer siegreich ist, wird alles empfangen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Bis dahin, klingt es nicht ein bisschen zu schön, um wahr zu sein? Ein Leben ohne Geschrei und ohne Schmerz und ohne Leid, ohne Mord und Totschlag, ohne Angst und Verzweiflung, Zeit ohne Schmerzen, ohne Krankheit und die Ängste, die damit verbunden sind, ohne älter zu werden, ohne Tod. Eine Zukunft, die so rosarot daherkommt. Ich frage euch, wer bitte glaubt denn sowas? Heißt es nicht heutzutage, passt mal auf. Alles, was gut klingt, was sage ich zu meinem Sohnemann oft? Es schenkt dir keiner was. Es schenkt dir keiner was. Und alles, was so gut gemeint ist, was so daherkommt in Briefen und in Prospekten, ne? Oh, das klingt alles so schön. Aber meistens, blub, ist es eine Blase. Eine rosarote Luftblase, Seifenblase. Hinter jedem Schnäppchen lauert doch die Gefahr. Also, wo ist denn hier der Haken? Das klingt doch zu gut. Ne? Gott wird bei uns wohnen, uns wird es immer schön gehen, uns wird es immer alles gut sein. Am Ende, jedes gute Schnäppchenangebot hat da was Kleingedrucktes. Sie wollen doch nur unser Geld, unser Haus, unser Hof, unsere Seele. Wo ist denn hier der Haken? Ja, Deutschen müssen doch aufpassen, ja? Alles mit gutem Blick sehen. Ne? Analysieren, so wird es die Firma gelernt, analysieren, Schlüsse draus ziehen, vorwärts gehen. Ja? Nicht auf solche Luftschlösser bauen. Das ist uns Deutschen sowieso nicht so gut gegeben. Der Deutsche hat gerne alles in der Hand. Ja, meine Tochter und ich, wir sind da ein bisschen eigen. Wir wollen nicht gerne warten. Am besten hätten wir das ganze Jahr durchgetimt. Ja? Alles im Schema F. Und wenn da irgendwo was ausbricht, das passt nicht. Ne? Geduld ist nicht so unser Ding. Warum steht das so in der Bibel? So leicht, fast ein bisschen fluffig. Ne? Es wird alles schön sein und es wird eine neue Erde geben. Warum steht das so drin? Warum schreibt das Johannes so rein, so einfach? So fast ein bisschen, wenn sie nicht gestorben sind. Warum schreibt das Gott so? Warum schreibt das Gott so? Oder lässt das so schreiben? Um uns auf später zu vertrösten? Interessant ist, wo ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, bin ich darauf gestoßen, je älter die Menschen sind, desto weniger glauben sie an einen Himmel. Und desto weniger glauben sie, dass es mal bessere Zeiten geben wird nach dem Tod. Habt ihr das gewusst? 17% der jungen Erwachsenen zwischen 18 und 24 Jahre, 17%, ist nicht viel, glauben an ein ewiges Leben und dass Gott die Menschen einmal trennen wird später. An die, die ungläubig sind, in die Hölle gehen und in die, die in den Himmel kommen. Ratet mal, wie viel 65-Jährige glauben, ab 65. Nur noch 6%. Nur noch 6%. Mit dem Alter wächst die Vorstellung bei älteren Menschen, dass es nichts geben wird, wenn wir hier mal die Augen schließen. Nichts. 37% der 18- bis 24-Jährigen sagen, es wird nichts geben. Der Rest sagt, es könnte was geben. Und von den 65-Jährigen sind es ab den 65-Jährigen sind es 56%. Jetzt kann man sagen, gut, das sind alles Ungläubige. Jetzt habe ich mal eine Statistik hergesucht, was passiert nach dem Tod? Gefragt Christen. Nichts passiert nach dem Tod, sagen 42% der Christen aus der evangelischen Landeskirche. 34% immerhin der Katholiken sagen, es wird nichts sein nach dem Tod. Und jetzt 18% der freikirchlichen Christen sagen, es wird nichts sein nach dem Tod. An ein ewiges Leben im Himmel glauben in der Landeskirche nur noch 16%, an den Katholiken glauben 13% und selbst, was wir so sind, evangelisch-freikirchlich, glauben nur noch 23% an ein ewiges Leben. Also können wir eigentlich nach Hause gehen jetzt, oder? Paulus schreibt, wenn die Toten nicht auferstehen würden, dann könnten wir heute essen und saufen und morgen sind wir tot. Tralala. Warum? Warum schreibt Gott sowas in die Bibel? Warum schreibt er rein, es wird einmal eine Zeit geben, die ist mit dieser Zeit hier nicht vergleichbar. Warum? Dass wir daran zweifeln? Dass wir das nicht mehr vervollnehmen, dass ein Großteil der Christen selbst heutzutage in unserem Land sagt, wenn ich mal die Augen schließe, ist nichts. Ewiges Leben? Puh, wer glaubt denn sowas? Ich bitte euch, wer glaubt denn sowas? Seid ihr hier alle weltfremd in Wilkau? Oder der, der aus Lauder kommt mit seiner Familie? Es hat einen konkreten Anlass, warum Gott das schreibt. Warum? Weil Gott weiß, was auf diesem Planeten los ist. Weil Gott weiß, was wir als Christen auszuhalten haben auf diesem Planet. Es ist keine Vertröstung auf ein später Mal oder irgendwann einmal, sondern es soll uns Kraft geben in unserem Leben hier auf der Erde. Es wird einmal eine Zeit geben. Paulus schreibt, da wird diese Zeit, die wir hier erleben, nicht ins Gewicht fallen auf das, was wir hinleben. Deshalb schreibt Gott das in die Bibel. Deshalb muss das Johannes aufschreiben, weil Gott sagt, schreibt das auf. Es wird einmal eine Zeit geben, das könnt ihr nicht vergleichen. Diese Zeit, in der wir leben, diese Erdenzeit, ist Gnadenzeit. Aber machen wir uns doch nichts vor. Wir leben in einer, so hart muss ich es ausdrücken, in einer von Gott verfluchten Schöpfung. Wir leben auf diesem Planeten, der immer noch wunderschön ist, aber da so viel Leid, so viel Gefahren mit sich bringt. Und es geht schnell, ich habe es euch am Anfang gesagt, es geht schnell und man fühlt sich von Gott irgendwie getrennt. Es vereinnahmt einen die Arbeit, es vereinnahmt einen eine Krankheit, dass man sich allein fühlt und denkt, ja ich, wie soll ich denn, Gott, wo? Kennt ihr das? Er weiß doch, was wir hier auszuhalten haben. Und er lässt uns ja nicht zurück mit irgendwas, halte durch, es wird schon wieder warm. Solche Sprüche, das kann ich nicht ab. Aber er sagt, halte durch, kämpft, wer siegreich ist, wer bis zum Ende durchhält, der wird einmal auf dieser neuen Erde, unter diesem neuen Himmel leben. Denkt, könnt ihr das nachvollziehen oder sagt ihr immer noch, wenn Jonas, oh nee, das auch nicht. Wer siegreich ist, wer überwindet. Gott blendet doch dieses Elend der Welt nicht aus. Wenn wir Jesus hernehmen, als er hier ist, wie oft lesen wir, dass es Jesus dauerte. Als die Witwe ihren Sohn begraben ließ oder dieser Trauerzug war, war Jesus tief betroffen. Jesus hat es doch live erlebt und damit Gott weiß doch, was hier ist. Gott kennt doch unsere Tränen, unsere Schmerzen. Bei Kindern macht man es ja meistens so, die Mutti ist meistens ein bisschen mehr behütet, muss auch so sein. Ne? Aber wenn ein Kind hinfällt, dann muss es auch mal lernen, was es heißt, hinzufallen. Ne? Wenn ich mein Kind vor allem bewahre, vor allem beschütze, wie soll es stark werden? Wie soll es mit diesem Leben klarkommen? Also, auch wenn es Eltern manchmal schwerfällt, man muss seinen Kindern auch mal erlauben, Fehler zu machen. Auch mal erlauben, hinzufallen. Auch mal hingucken, wenn es Schmerzen hat. Das ist so. Als Eltern will man immer das Gute. Man will versuchen, dass die Kinder nicht dieselben Fehler machen, wie man selber gemacht hat. Aber was hat uns denn immer wieder Kraft gegeben, wenn wir aus unseren Fehlern gelernt haben, auch als Christen, nicht wieder dort reinzutappen, kann ich doch nur, indem ich hinfalle und das mal erlebe, was es heißt. Der Teufel wütet auf dieser Erde und mir kommt es vor, als ob er immer mehr wütet, wo man mit normalem Menschenverstand nicht mehr mitkommt. Wo man sich fragt, sind denn die alle verrückt? Datenschutz ist nur ein kleines Beispiel. Ne? Ich sage nur Gender. Das ist ja Wahnsinn. Selbst jetzt in unserer Firma, jetzt wird renoviert und eine Gender-Toilette. Ne? Männlich, weiblich. Und ich, mein Chef, das ins erzählte Medium, ich sage, ich werde mich gleich da vorstellen, wer da rauskommt, klicke ich noch eine, weil er nicht ganz richtig ist, aber das ist doch unsere Welt völlig daneben, völlig alles verloren, was von göttlicher Ordnung geprägt ist. Manchmal fehlt einem einfach das Verständnis, da noch mitzukommen, aber wir müssen uns bergen bei diesem Gott. Wir müssen auf diesen Gott vertrauen und der Teufel versucht uns immer wieder davon abzubringen. Mit das, mit diesen, mit jenen, mit Wohlstand, mit was weiß ich alles. Aber am Ende kannst du an dieser Welt verzweifeln, weil man sich fragt, wo ist da der normale Menschenverstand geblieben? Es kommt drauf an, 21. Jahrhundert, was Leute heutzutage in Mitteleuropa, in Deutschland, in Sachsen, im Erzgebirge, hier am Eingang vom Erzgebirge. Was glaubt ihr? Glaubt ihr das, was in der Bibel steht? Glaubst du deinen eigenen Vorstellungen oder Erfahrungen? Oder glaubst du, was die Welt predigt, was selbst in Kirchen stellenweise heute gepredigt wird? Am Ende bleibt doch nur das Wort Gottes. Und wenn das Wort Gottes nicht mehr glaubhaft wäre, dann kannst du eigentlich aufhören zu glauben, oder? Aber ich stelle mich mit allem drauf, was Gott schreibt in seinem Wort, was er schreiben lässt. Weil das ist das, wo ich mein Leben drauf gründe. Auch wenn die Großteil der Menschheit heutzutage drüber spottet, stelle ich mein Leben auf dieses Wort Gottes. Und da steht drin, es wird einmal eine Zeit sein. Da werde ich bei euch wohnen, die Hütte Gottes bei den Menschen, unvorstellbar. Ich habe immer nur von Hörensagen von dir gehört, Gott. Unvorstellbar, dass ich Gott live sehe, dass ich Jesus erlebe. Da gibt es einen schönen Witz, ein älteres Ehepaar, beide sterben nach kurzem Abstand nacheinander und treffen sich dort im Paradies und laufen dort durch die Gassen und sehen dieses Neue alles und sind begeistert, wie schön das dort ist. Und dann sagt der Mann zu seiner Frau, und hättest du uns beiden die Vitaminpillen, die Knoblauchsäfte und all das erspart, ja, hätten wir das viel, viel eher schon haben können. Das sind doch wir Menschen, ja. Wir nehmen ein paar Pillen und nehmen das und wollen doch irgendwo noch, es spricht nichts dagegen, um Himmels Willen, versteht mich nicht falsch, ne? Gott sagt das nicht. Ne? Aber gefährlich ist, wenn wir uns zu sehr auf diese Welt einlassen, wenn wir zu sehr mit dieser Welt sympathisieren, hätte ich fast gesagt. Weil alles, was hier ist, ist vergänglich. Alles, was wir hier uns anschaffen, was wir hier uns leisten, auch nicht falsch verstehen. Wir sollen es genießen. Ne? Gott gibt es uns. Aber du sollst dir dein Herz nicht ranhängen. Und das geht schnell. Häng da das Herz dran. Es geht schnell. Denkt man kann ohne das gar nicht mehr leben, weil ich brauche unbedingt das. Und man richtet all seine Freude darauf aus. Auf den Urlaub, aufs neue Auto, auf alles Mögliche. Oh, wenn ich das habe, dann fühle ich mich gut. Dann ist richtig schön. Aber das wird keine Erfahrung sein. Und wie es dem Mensch bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, schreibt die Bibel. Wie es bestimmt ist, dem Mensch einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das ist mir voriges Jahr ganz heftig vor Augen erschienen. Ich habe Freitag noch mit einem Mitglied aus unserer Gemeinde telefoniert. Und er sagte doch zu mir am Telefon, ich kann diesen Sonntag nicht kommen. Ich habe dort irgendwie eine Untersuchung. Und denk mal an mich, ich muss nach Dresden. Dort wollen sie mich mal in eine große Röhre schieben, aber alles gut. Er war am Sonntag nicht mehr auf diesem Planeten. Ja, Sonnabend, Samstag ist er, ich sag's ganz hart, er ist umgefallen und war tot. So viele Pläne noch gehabt, so viel noch machen. Und keine zwei Tage später musste ich in der Gemeinde sagen, er ist gestern ganz unerwartet und plötzlich heimgegangen. Wir planen und machen, das ist auch richtig, aber wir müssen, ich predige jetzt größtenteils zu mir selber, wir müssen damit rechnen, dass Gott immer noch das Sagen hat, dass Gott in meinem, in eurem Leben sagt, wo es lang geht. Ich habe bei einer Vorbereitung auf diese Predigt bin ich auf ein uraltes Gemeindelied gestoßen und viele von euch werden das noch kennen, ein Gemeindelied. Wenn ich mich daran erinnere, als kleiner Steppke bei unserer Gemeinde, wenn wir dieses Lied gesungen haben, habe ich mich meistens ein bisschen drauf gefreut, weil das haben nicht lange gedauert und es sind die Handtaschen hochgewandert und die Taschentücher rausgeholt worden bei den älteren Omis, sage ich damals. Das Lied heißt, so nimm denn meine Hände. So nimm denn meine Hände und führe mich. Und wir als kleine Jungs haben immer da. Wir haben genau gewusst, welche Oma dort die Handtasche hochholt. Jetzt im Nachhinein muss ich euch sagen, das ist doch was Fantastisches. Ich kriege gerade wieder eine Gänsehaut. Wenn Menschen, alte Geschwister dort in Tränen ausbrechen, weil sie einfach nach Hause wollen, weil sie wissen, er führt mich bis ans Ende meines Lebens. Wisst ihr, wie das Lied entstanden ist? Wer dieses Lied geschrieben hat? Dieses Lied hat geschrieben eine junge Frau, die hieß Julie. ich suche es mal her, Juli Katharina von Hausmann hat damals gelebt in Riga, im heutigen Lettland. Sie fand schon in Teenagerjahren zum christlichen Glauben und begann da schon christliche Gedichte zu verfassen. Sie verliebte sich in einen jungen Pastor und die beiden wollten als Ehepaar zusammen nach Afrika und dort eine Missionsstation unterstützen. Ihr Mann reiste vorweg, dort schon alles vorbereiten, das Haus und alles fertig zu machen, und sie hatte noch einige Zeit in Lettland zu tun, die Visas besorgen, um die Reisen dort zu finanzieren. Also sie hatte noch wirklich viel zu tun. Vorher hat sich das junge Paar verlobt und haben sich vorgenommen, wenn wir in Afrika wieder zusammenkommen, werden wir heiraten. Einige Monate später reiste diese junge Frau nach Afrika und wunderte sich schon, dort ging damals nur mit Boot, weil keine Flieger noch nicht erfunden waren, und wunderte sich am Kai, wo ihr Mann ist. Da war kein Mann, da war niemand von der Missionsstation. Sie organisierte dort einen Träger und ein paar Guides dort, die sie dort langführen. Und sie hat es irgendwie geschafft, nach ein paar Tagen dort an dieser Missionsstation anzukommen. Und dort wurde ihr gesagt, vor 3 Tagen ist dein Verlobter gestorben. Hat eine schwere Krankheit dort erwischt und ist gestorben. Und auf dieses Erlebnis hin hat sie das Lied geschrieben: So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du wirst gehen und stehen, so nimm mich mit. Das geht mir zu Herzen, wenn ich sowas lese, wenn ich sowas erfahre, wie Menschen dort in so einer Extremsituation so ein Gedicht schreiben. Das müsst ihr euch mal überlegen. Das zeigt doch eine tiefe Verbundenheit mit diesem Gott. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich euch, dass uns nichts erschüttert. Dass unseren Glauben nichts erschüttert, dass wir an diesem Gott festhalten, egal was da kommt. Das eine Lied von euch heute, diese Strophe, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst. Ich kann es manchmal nicht mitsingen, diese Strophe, weil ich muss euch ehrlich sagen, weil ich Respekt davor habe, wenn Gott mir was nimmt, dass ich dort nicht zu Fall komme oder Gott in Frage stelle. Das geht schnell, jedenfalls bei mir. Mein Temperament, dass ich frage, Gott, wie kannst denn du? Ich sitze doch sonntags hier. Kennt ihr diese Gedanken in euch? Ich kämpfe doch für dich, ich mache doch, ich bete doch. Auf Arbeit wissen alle, dass ich Christ bin. Egal, was du mir gibst, nehme ich gern. Ja? Aber egal, was du mir nimmst, das ist schwer. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Alte Schwester bei unserer Gemeinde, die eigentlich schon seit einem halben Jahr nur noch eins will nach Hause. Sie leidet sehr, sie lehnt die Chemo ab, sie geht in kein Krankenhaus mehr, sie nimmt eigentlich nur noch starke Schmerzmittel, um diese Schmerzen zu unterdrücken. Die will nicht mehr. Und ich habe sie jetzt oft besucht und sie hat einfach keine Kraft mehr. Und sie kämpft Tag für Tag für Tag. Wo ich sage, Gott, hol doch diese Frau nach Haus. Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum Gott von manchen Menschen oder auch von uns Menschen manchmal solche Dinge erwartet oder warum er uns zu kämpfen lässt. Aber es hat seinen Grund. Es hat seinen Grund. Johannes schreibt hier, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Das ist auch wieder sowas, ne? Das ist eine schöne Braut, für ihren Bräutigam geschmückt hat. Wie kann ich euch das, ich habe die Predigt schon mal gehalten, ich habe gedacht, wie kann ich das den Leuten verständlich machen? Eine schöne Braut, meine Frau verdreht schon die Augen und ich zeige euch mal ein Bild. Ist das nicht eine schöne Braut? Ist das nicht eine schöne Braut? Ich sage euch mal ehrlich, mal noch ein Bild. Ist das nicht eine schöne Braut? Wäre ich aufs Standesamt gegangen mit einer Frau im Jogginganzug, ja, fettigen Haaren, ungepflegt, ich bitte euch, wer geht denn dann, oder mit so einem Bräutigam, der dort ankommt, mit ausgebeulten Hosen, ne, unrasiert, und ich bitte euch, wer geht da mit? Das sagst du doch spätestens bei dem Anblick vom Standesamt. Also, boah, Mädel, ich habe, glaube ich, noch einen Termin, wir sehen uns. Gut, machen wir wieder weg.
Eine Braut für eure Hochzeit, da macht man sich doch hübsch. Da kehrt man doch das Beste nach außen, um diesen Tag zu genießen. Und Gott sagt hier, ich werde eine Stadt, alles was ihr seht, das ist wie eine Braut geschmückt für ihren Bräutigam. Das ist was ganz Besonderes geschmückt. Wir überlesen sowas so schnell, aber wenn man sich das da wirklich mal ausmalt, wie fantastisch das sein muss. Ich will euch nicht auf ein kitschiges Jenseits vertrösten, sondern ich will euch einfach Mut machen, durchzuhalten und mir mit durchzuhalten. Es kommt etwas, was alles sprengen wird, was wir jemals erlebt haben, an Schönheit, an Geborgenheit, an einem Gefühl, dass dieser ganze Mist hier nicht mehr an uns zerrt, uns nicht mehr fordert. Da wird nicht mehr gefordert, du musst. Oder du musst sparen, noch so viel Monat und so wenig Geld. Du musst kämpfen mit deiner Krankheit und nicht lamentieren. Sei froh, dass du, ihr kennt doch diese ganzen Sprüche, das gibt's dort nicht mehr. Es wird einmal aufhören, dieses Leistungsprinzip, was immer schlimmer wird, auch in den Firmen, selbst in den Familien. Es gibt's dort nicht mehr. Angst vor einem schlimmen Wort, was Krebs ist. Es gibt's dort nicht mehr. Durchzuhalten, weiterzumachen. Herr, nimm meine Hände und führe mich. Wer soll mich denn sonst führen durch diese Welt? Wer? Ich bitte euch, wer? Die Politik? Menschen? Es kann uns nur Gott hindurchführen. Und ich habe es heute Morgen erlebt. Oh Herr, du bist ein Mensch, der nicht verwirft. Du sitzt dann hier und weißt genau, ich habe gar keine Zeit gehabt, Gott, für dich die letzten Wochen. Und ich sitze hier und ich sehe Lieder und ich lobe ihn und preise ihn. Und er ist nicht nachtragend. Er ist nicht störrisch wie manche Menschen oder manche Ehepartner. Er ist nicht keifend, er ist nicht aufzählend, weil schlecht du eigentlich warst und dass du Glück haben musst, dass du überhaupt noch mit ihm reden darfst. Das ist er nicht. Er sagt, komm her, ich warte, komm. Ich denke nicht mehr dran, was du getan hast. Wenn du es ehrlich meinst mit mir, ich gehe mit dir, ich trage dich durch und das möchte ich, ihr auch. Möchtet ihr das wirklich? Möchtet ihr das? Ja, wir möchten das. Ich möchte das. Herr, trag mich durch. Wo soll ich denn sonst hin? Petrus sagt, Herr, wo sollen wir denn sonst hin? Als alle weggelaufen sind, als der Herr so eine harte Predigt gebraucht hat, dass alle gesagt haben, also mit diesem Kerl wollen wir nichts zu tun haben. Und alle sind sie weg. Und Jesus sagt, wollt ihr auch nicht gehen, ihr Jünger? Ihr könnt gehen. Aber frag dich mal selber in deinem Innersten, wo wollen wir denn hin? Wir haben ihn doch schon geschmeckt und gesehen. Wir haben ihn doch schon erlebt in unserem Leben, oder? Wir haben ihn doch schon überall erlebt. Der Teufel ist da und versucht, da wieder einzureden. Jonas, komm, es hat keinen Zweck. Lass es. Du musst froh sein am Ende, wenn du vielleicht mit ganz viel Glück noch im Himmel kommst, aber jetzt wird das Leben nur noch schwer. Ist Käse. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Der Offenbarung steht auch, Offenbarung 7 ab Vers 9, und ich sah, ist meine Lieblingsstelle der Bibel übrigens, ich sah eine riesige Menschenmenge, viel zu groß, um sie zählen zu können, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen vor dem Thron und vor dem Lamm stehen. Sie waren mit weißen Gewändern bekleidet und hielten Palmzweige in den Händen. Und sie riefen laut, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Das ist unser Date in der Zukunft. Wir werden einmal dort sein. Das ist unser Termin. Den müssen wir uns einstellen. Wir wissen noch nicht wann, aber der Termin steht bei Gott fest. Wir werden dort sein. Auf einer riesengroßen Fläche. Das kannst du dir wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Wir werden dort sein, weiß gekleidet. Mit Palmzweigen in den Händen. Hallo, das haben wir mal. Palmzweigen in unseren Händen. Und wir werden dort jubeln, wenn wir Gott und seinen Sohn sehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch das wirklich vorstellen? Das wird fantastisch sein. Dort will ich sein. Dort will ich wedeln. Ich werde so wedeln, dass die Blätter fliegen von dem Palmzweig. Das sage ich euch. Dort will ich sein. Aber da gibt es auch eine Geschichte in der Bibel. Als der König einlädt, kommen alle und sind weiß gekleidet, außer einer. Und der König läuft durch den Saal und bleibt an den einen stehen und sagt, wie bist denn du hier reingekommen? Und er hatte keine Antwort drauf, weil er hatte kein weißes Gewand. Irgendwie hat er es geschafft, dort reinzukommen in diesen Königspalast. Und der König sagt, wie bist du hier reingekommen? Warum bist du nicht gekleidet wie all die anderen? Da gab es keine Antwort. Auch das ist wichtig für Menschen, die jetzt sagen, also wenn ich Gott mal gegenüberstehe, der kann sich was anhören. Da, ja, ich habe einiges auf dem Herzen, was ich mal Gott sagen möchte. Ja, mein lieber Johnny, dann. Da gibt es keine Antwort mehr. Und die Bibel schreibt, und der König befahl, bindet ihn an Händen und Füßen und werft ihn raus. In die Finsternis, dort wo Heulen und Zähneklappen ist. Nicht unsere Zukunft. Unsere Zukunft ist dort, weiß gekleidet, mit Palmzweigen in den Händen. Und nicht, wie manche denken, ach, der Himmel ist langweilig, man sitzt auf der Wolke, spielt von früh bis Abend Harfe, ist auch Käse. Das ist totaler Käse. Vielleicht noch ein Bayer neben dir, ja, Julia, Sogi. Na, wie es die Bayern so gerne ein bisschen verunglimpfen mit ihren Alois. Das ist Käse. Es gibt einen neuen Himmel, es gibt einen neuen Himmel und darunter wird eine neue Erde sich drehen. Neu. Wie herrlich ist diese Schöpfung jetzt schon, wenn man Berichte sieht, wenn man in Urlaub ist, wenn man am Meer ist oder in den Bergen. Wie herrlich. Dort ist noch herrlicher. Dort ist noch schöner. Weil dort gibt es einfach kein Leid und kein Tod mehr. Und das wünsche ich mir für mich, für euch als Zukunft, dass ihr von Gott hindurchgetragen werdet. Dass euch vielleicht auch immer wieder dieses Lied einfällt, wenn es hart kommt, so nimm denn meine Hände. Ich glaube daran, Herr, ich glaube das, was Johannes geschrieben hat, dass wir einmal eine so wunderbare Zukunft haben. Eine so herrliche Zukunft. Herr, trage uns durch. Gib uns Kraft. Die Bibel schreibt oft, auch Jesus sagt oft in seinen Gleichnissen, wer Ohren hat, der höre. Also heute Morgen, ihr habt alle Ohren, ihr habt es gehört, das ist unsere Zukunft. Und damit möchte ich meine Predigt beenden und wir singen jetzt das Lied, so nimm denn meine Hände. Amen.